Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext vor und das ist heute eigentlich nur ein halber Vers und ich lese uns den ganzen Abschnitt vor, damit wir den ein bisschen eingebettet bekommen. Epheser 4, Vers 1, 6, Vers 1 bis 4. Es ist also der Abschnitt in der christlichen Haustafel über die Kindererziehung. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also das Thema ist Kindererziehung und ich werde, wie ihr schon merkt, heute und auch das nächste Mal darüber predigen. Also das nächste Mal schauen wir uns dann die zweite Hälfte dieses Verses an. Und auch wenn ich zweimal über diesen Vers predige, heißt das noch lange nicht, dass ich ausreichend dazu euch was gesagt habe. Also wir werden dieses Thema Kindererziehung nur ankratzen. Ich werde euch versuchen, ein paar Einblicke in die wichtigsten Bereiche zu geben. Aber wer jetzt direkt mit dem Thema betroffen ist oder demnächst sein wird, da empfiehlt es sich wirklich, gute Bücher dazu zu lesen oder mit erfahrenen Eltern sich darüber oder mit anderen Eltern sich darüber zu unterhalten und immer auch beim Bibellesen mal darauf zu achten, zum Beispiel, wie erzieht Gott seine Kinder, wie erzieht Gott sein Volk. Ja, da können wir lernen. Oder wie geht Jesus mit seinen Jüngern um? Also da kann man so Prinzipien lernen, wie man auch wie auch wir Kinder erziehen wollen. Ich möchte heute mal zwei Bücher empfehlen, aus denen ich auch, die ich auch in der Vorbereitung gelesen habe und gute Sachen gefunden habe. Das eine, das ist wirklich ganz, ganz dünn. Vielleicht das nächste Mal werde ich da nochmal drauf eingehen. Der verlorene Schatz der Familienandacht. Das liest sich also wirklich in weniger als einer Stunde durch und es empfiehlt sich sehr, einfach als Ansporn nochmal für die Andacht zu Hause und als auch als Hilfestellung, wie man das machen kann und wie, vor allem wie gut und wie wertvoll das ist. Und dann das Buch von Jay Adams, Christsein auch zu Hause. Da geht es um die ganzen Themen, Mann, Frau, Ehe und dann eben auch Kinder. Und der geht da sehr kurz, aber sehr gut und prägnant darauf ein. Also das sind Bücher, die ich dazu empfehlen kann. Ich werde heute in der Predigt natürlich einige Beispiele verwenden und diese Beispiele werden sich dann meistens auf Kinder beziehen, die so im Alter meiner Kinder sind. Das liegt daran, weil halt meine Kinder gerade in dem Alter sind, aber es ist ja so, dass auch wenn heute die jungen Ehepaare mit den Kindern teilweise nicht da sind, dass in unserer Gemeinde viele Kinder gerade im Alter sind, wie meine Kinder so ungefähr. Dennoch gilt, die Prinzipien für Kindererziehung sind in jedem Alter die gleichen. Ja, das ändert sich nicht. Es ist sogar so, dass gewisse Prinzipien in der Erziehung überall gleich sind. Also unterhaltet euch mal mit Dagmar oder mit Gerd. Wenn die ihren Hund erziehen, dann müssen die das auch so machen. Ja? Die sagen immer, oder man kann gut sagen, wenn man Empfehlungen braucht für Kindererziehung, dann kann man mal bei Hundehaltern fragen. Ja? Es ist wirklich so, man kann da einiges lernen, was so Konsequenz und so betrifft. Ja? Nun, es ist ja auch dennoch so, dass in unserer Gemeinde jetzt nicht alle Kinder haben und auch nicht alle Hunde haben. Also bei manchen sind die Kinder schon raus, manche haben halt keine Kinder. Und dennoch lehnt euch jetzt nicht zurück und sagt euch, gut, dann kann ich heute mal mich ausruhen und brauche nicht zuhören, sondern ich denke, es ist für alle wichtig. Sei es, dass ihr Enkel habt oder haben möchtet, erwartet, sei es, dass ihr irgendwo mit Kindern zu tun habt, zum Beispiel eben in der Gemeinde. Es ist einfach wichtig, diese grundlegenden Prinzipien zu wissen. Ja? Sei es, dass man sogar auch Eltern, die eben Kinder hat, dass man ihnen einfach beisteht, mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Also der Vers, die erste Hälfte lautet, ich lese nochmal, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und da ist natürlich die erste Frage, warum spricht jetzt Paulus nur die Väter an? Einer der Ausleger hat dazu geschrieben, weil Väter eine besondere Gabe haben, ihre Kinder zu provozieren und wütend zu machen. Und ich glaube, das ist auch so. Ja? Väter machen ihre Kinder öfter wütend als Mütter, jedenfalls vielleicht auf den ersten Blick. Aber ich denke, es ist auch so, weil Kinder zu ihren Vätern in diesem kindlichen Alter eben auf ganz besondere Art und Weise aufschauen und ein besonderes Vertrauen zu ihnen haben, sich von ihnen wirklich etwas sagen lassen, sie sich zum Vorbild nehmen. Ja, einer hat, ich glaube auch in diesen Büchern, hat das so formuliert, dass die Kinder in ihren prägenden Jahren natürlicherweise zu ihren Vätern aufblicken, um ihnen nachzueifern, da sie diejenigen sind, die sie beschützen und für sie sorgen. Also die Mutter macht das auch und sie schauen natürlich auch zur Mutter. Aber es ist tatsächlich so, dass in einer gewissen Zeit die Väter da mehr Einfluss haben. Auf die Mutter sollen die Kinder natürlich auch hören, sie sollen auch geehrt werden. Aber es ist so, dass auch hinter der Autorität der Mutter der Vater steht und stehen muss, in doppelter Weise. Zum einen ist es so, dass der Vater die Hauptverantwortung trägt, er ist das Haupt der ganzen Familie. Er trägt auch die Hauptverantwortung für die Erziehung der Kinder und er trägt dann auch die Verantwortung dafür, was die Mutter mit den Kindern macht. Ja? Da muss also zwischen Mutter und Vater muss da Einigkeit sein und der Vater kann nicht einfach, der muss auch da gucken, ja? Er trägt auch da die Verantwortung. Aber dann auch noch in der zweiten Hinsicht, meistens ist es so, dass der Vater seine Autorität besser durchsetzen kann in der Familie. Und deshalb muss der Vater auch mit seiner Autorität hinter der Autorität der Mutter stehen. Also bei uns zu Hause ist es tatsächlich so, wenn die Mutter was sagt, dann könnte sie auch zur Wand sprechen oder irgendwo hin, die Kinder machen weiter, meistenteils jedenfalls, dann auch nichts passiert. Und wenn ich das dann höre, erst dann, wenn ich dann rüberrufe, was hat euch gerade die Mutter gesagt, was hat euch gerade die Mama gesagt, dann kommt da eine Reaktion. Es ist nicht immer so und wir hoffen, dass es besser wird, aber so ist es. Ja? Es ist auch irgendwo gut so, dass Mutter und Vater verschieden sind und auch jeder mit seiner Art auf die Kinder dann einwirkt. Das ist alles auch so gewollt. Aber es ist wichtig, dass der Vater mit seiner Autorität auch dafür sorgt, dass die Kinder auf die Mutter hören. Also, wir können deshalb darauf schließen, dass hier, obwohl nur die Väter angesprochen sind, beide Elternteile gemeint sind. Beide haben den Auftrag, die Kinder zu erziehen. Beide haben die Autorität von Gott bekommen, die Kinder zu erziehen. Und das wird zum Beispiel an dem Buch in der Bibel deutlich, wo es viel um Erziehung, um junge Menschen geht, wie man sie lehren soll, was sie sich zu Herzen nehmen sollen, das Buch der Sprüche. Da gibt es einen Vers, das ist fast schon wie so ein wiederkehrender Refrain. Gleich am Anfang steht da Sprüche 1, Vers 8. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Das findet sich dann immer wieder. Ja? Hör auf deinen Vater, aber auch auf deine Mutter. Beide haben Autorität, beide haben den Auftrag zu erziehen. Und wie immer nun beide diesem Auftrag nachkommen, ob sie sich jetzt viel Mühe geben, ob sie es schleifen lassen, ob es ihm egal ist, was auch immer sie tun, sie werden einen prägenden Einfluss auf ihre Kinder haben. Und zwar nicht nur auf die Kindheit ihrer Kinder, sondern auf das ganze Leben ihrer Kinder. Also das müssen wir uns wirklich als Eltern vor Augen halten. Wir werden einen prägenden Einfluss für das ganze Leben der Kinder haben. Und das muss uns eine Ermahnung sein, dass wir die Erziehung ernst nehmen. Das darf uns aber auch eine Ermutigung sein. Das, was wir jetzt in den Kindern als im Kindesalter beibringen, das wird sie ihr Leben lang prägen. Das ist eine ganz große Chance, die wir da haben. Einer schrieb dazu, ich glaube, das war jetzt in dem Buch Familienandacht, in ihren prägenden Jahren hören die Kinder dem Präsidenten nicht aufmerksamer zu als ihren Eltern. Sie hören und verinnerlichen die allgemein akzeptierten sozialen Normen erst, wenn sie ins Jugendalter kommen. Im Grunde sagen sie stattdessen zu ihren Eltern, formt mich, vermittelt mir, was euch am meisten am Herzen liegt. Und das ist ganz interessant, was er dann weiter schreibt. Doch sehr häufig durchschaut ein Kind das religiöse Mäntelchen seiner Eltern und findet heraus, was ihnen wirklich kostbar ist. Es erkennt Herzenshaltungen, die sie nach Wohlstand streben lassen, nach Freizeit, Sport, Unterhaltung, Fernsehen, Einkauf oder religiöser Geschäftigkeit. Ein Kind kann es leicht erkennen, wenn diese Dinge für seine Eltern reizvoller sind als die Hingabe an Jesus Christus. Und wenn dies so ist, wird ein Kind eben diese Neigungen verinnerlichen. Und das dann eben zum Schaden seiner eigenen Seele. Also wir haben das ja gehört. Unsere Kinder sollen uns Eltern gehorsam sein wie dem Herrn. Wir sollen unsere Kinder erziehen in dem Herrn. Die Grundlage dafür ist natürlich, dass wir selber im Herrn sind. Dass wir mit ihm verbunden sind. Dass wir mit seinem Wort erfüllt sind. Dass wir aus seiner Gnade leben. Dass in unserem Leben wirklich deutlich wird, dass wir da von Christus geprägt sind. In dem Herrn. Eltern sollen ihre Kinder so erziehen, dass sie den Herrn und seinen Willen kennenlernen und von Herzen handeln. Das ist das Ziel der Erziehung. Ja, dass Kinder vorbereitet sind fürs Leben, dass sie sich versorgen können, mal selbstständig Karriere machen, dass sie sich ordentlich benehmen, dass sie Anstandsregeln drauf haben, dass sie keinen schlechten Ruf auf die Familie bringen, dass sie vielleicht sogar mal die eigenen Eltern im Alter versorgen können, dass sie die Eltern lieben und ehren und ihnen gehorsam sind. Das sind alles natürlich irgendwo berechtigte Erziehungsziele. Das ist alles gut. Und die sind auch alle mit da inbegriffen, wenn wir sie im Herrn erziehen. Aber wir dürfen nie das eigentliche Ziel der Erziehung aus den Augen verlieren. In der Erziehung geht es nicht einfach darum, dass Kinder gehorsam lernen, sondern dass sie Jesus Christus kennen und lieben lernen. Das ist das Ziel der Erziehung. Und wie können wir dieses Ziel erreichen? Paulus gibt uns also hier eine negative und eine positive Seite. Er sagt, was wir nicht tun sollen und was wir tun sollen. Was sollen wir nicht tun? Wir sollen sie nicht zum Zorn reizen. Und was sollen wir tun? Wir sollen sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn erziehen. Und heute eben schauen wir uns diese negative Seite an, was wir eben nicht tun sollen, sie nicht zum Zorn reizen. Was wir wissen müssen ist, dass Zorn nicht automatisch Sünde ist. Ja, es gibt einen gerechten Zorn über Sünde. Zorn ist immer dann gerecht, wenn man über dieselben Dinge zürnt, wie über die Gott selbst zürnt. Man könnte das auch, also diesen gerechten Zorn, als einen heiligen Eifer für Gott bezeichnen. Das Problem ist, dass wir Menschen meistens aus ganz anderen Gründen zornig werden, aus egoistischen Gründen. Wir werden zornig, wenn uns was nicht passt, nicht wenn Gott was nicht passt. Meistenteils, wenn uns irgendwas nicht passt, dann werden wir zornig. Oder wenn wir zornig sind, wenn wir wütend sind, dann können wir diesen Zorn nicht beherrschen, nicht richtig damit umgehen, auch wenn er ein gerechter Zorn ist. Und wir lassen uns dann ganz leicht in Sünde verführen. Wir reagieren dann falsch durch diesen Zorn. Und deshalb schreibt Paulus im Epheserbrief schon im Kapitel 4, als es um die Gemeinde geht und wie wir miteinander umgehen sollen, ja, Epheser 4, Vers 26, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Also wenn wir zornig und wütend sind, dann ist da ganz schön ein Raum da, dass der Teufel uns versuchen kann und wir in weitere oder schlimmere Sünden fallen. Und jetzt sehen wir auf die Kinder und da wissen wir, Kinder können ihren Zorn natürlich noch viel, viel weniger beherrschen als vielleicht Erwachsene. Wenn sie zornig und wütend werden, sei es aus egoistischen Gründen oder sei es, dass sie einen gerechten Zorn haben, weil ihre Eltern was falsch machen, das ist ja das, was Paulus hier anspricht, die Eltern sollten nicht falsch machen, aber es passiert natürlich. Also wenn Kinder dann zornig werden, dann sind eigentlich weitere Sünden vorprogrammiert. Ja, sie verhärten sich dann, sie werden stur. Sie machen dann aus Prinzip, nur aus Prinzip, das nicht, was ihre Eltern von ihnen wollen. Ja, das kann man also vom frühesten Kindesalter an beobachten. Wenn sie zornig sind, dann machen sie das Natürlichste, das Vernünftigste, das, was sie sonst eigentlich immer machen, dann machen sie dann mit Absicht nicht mehr. Machen irgendwas anderes, nur um das nicht zu machen, was die Eltern von ihnen wollen. Das ist Rebellion. Und dann kann man ihnen auch nicht mit Vernunft, mit guten Argumenten irgendwie da Einsicht, man kann sie nicht zur Einsicht bringen. Selbst wenn wir dann in dem Moment versuchen, mit dem Wort Gottes zu argumentieren, Da können wir das Ruder nicht mehr rumreißen, sondern im Gegenteil, es kommt dann eher wie Heuchelei rüber. Jetzt fängt er auch noch an, mit dem Wort Gottes zu argumentieren. Also wir bewirken letztendlich genau das Gegenteil von dem, was wir bewirken wollen. Zorn, können wir zusammenfassen, zerstört Vertrauen und führt zur Rebellion. Und jetzt ist die Frage natürlich, was macht denn unsere Kinder zornig? Und da ist interessant, da wurde eine Umfrage gemacht, auch für so ein Buch, glaube ich, oder die wurde da erwähnt, unter Kindern, unter Jugendlichen, ja, was macht sie zornig? Und es ist nicht eine zu strenge Erziehung, wo vielleicht denken würde, dass die Eltern immer so fürchterlich streng sind und dass die Kinder irgendwann dann rebellieren. Es ist nicht eine zu strenge Erziehung, sondern meistenteils ein Mangel an Erziehung, der Kinder zornig macht. Man könnte auch sagen, die Willkür in der Erziehung, das macht Kinder zornig. Ja, dass man also Gehorsam verlangt und erzwingt, nur dann, wenn es einem gerade passt. Wenn man Zeit hat, wenn die Kinder jetzt einen wirklich stören, dass man dann mal die Regeln durchsetzt und ansonsten lässt man es einfach laufen. Und dann wissen die Kinder eben nicht, woran sie sind. Sie merken nur eins, die Regeln, die ändern sich ja täglich, vielleicht sogar stündlich. Wenn die Mutter im Haus ist oder wenn der Vater im Haus ist, ist es alles wieder anders. Am Sonntag ist es anders als in der Woche. Die merken nur, du kannst dich hier auf nichts verlassen. Es lohnt sich nicht, gehorsam zu sein. Und typisches Beispiel, um das mal aufzubauen, wie das dann so gehen kann und wie dann eine ganz schlechte Beziehung da reinkommt. Ja, stellt euch vor, das Kind kommt von der Schule nach Hause, es ist irgendwie so ein bisschen durch den Matsch und durch den Wald gegangen und hat eine schöne Blume gefunden und freut sich und die Blume möchte es jetzt der Mutter bringen, stürmt mit den Dreckbotten in die frisch gewischte Küche, die Mutter hat gerade alles soweit fertig gehabt, der Tisch ist gelegt, die Küche ist gewischt und Mütter wissen, das ist alles so schwierig, diese ganzen Haushaltssachen fertig zu kriegen und dann fängt sie an, das Kind anzuschreien und zu beschimpfen, wie kann es das, das muss doch langsam klar sein, dass man die Schuhe aushebt, schau dir das mal an. So, das Kind sagt sich, ich wollte doch nur eine Freude machen. Am Abend kommt die Mutter wieder runter und kriegt ein schlechtes Gewissen. Ich hätte es nicht so anschreien dürfen. Aber was die Mutter jetzt nicht macht, ist, zum Kind hinzugehen und die Sache zu bereinigen und sich zu entschuldigen, sondern am nächsten Tag, als das Kind jetzt wirklich sündigt, wirklich was Schlechtes macht, vielleicht als Reaktion von dem Anschub von gestern, sagt die Mutter, naja, heute lasse ich die Zügel ein bisschen offen, ja, es wird nicht gleich geahndet, aufgrund des schlechten Gewissens. Und das Kind sagt sich, gestern wurde ich für was bestraft, was überhaupt nicht schlimm war, was nicht böse war, heute kann ich machen, was ich will. Ja, woran bin ich jetzt? Also, was letztendlich dann rüberkommt, ist, ich weiß nicht, was hier jetzt wirklich die Regeln sind und am besten mache ich einfach immer das, was ich will. Ja, das ist ein einfaches Beispiel, aber so läuft es dann auch im großen Stil. Stellt euch mal vor, ihr würdet bei solchen Bedingungen Fußball spielen, ja, wo sich ständig die Regeln ändern. Ihr würdet sehr, sehr schnell wütend werden, zornig werden, ihr hättet überhaupt keine Lust mehr mitzuspielen. Oder ihr würdet euch dann letztendlich sagen, gut, dann mache ich einfach, was ich will. Ja, ist doch so. Wenn wir mal an die Parallelstelle schauen, in Kolosser 3, Vers 21, da ist ganz interessant, wie Paulus das da ausdrückt. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Und dieses Unwilligwerden könnte man noch wirklich übersetzen, damit sie nicht den Mut verlieren. Das ist dann die Folge, ja. Zorn und Mut verlieren, das gehört zusammen. Ja, man wird wütend und man sagt sich, es hat doch alles keinen Sinn. Ich kann doch eigentlich, egal was ich mache, es ist immer falsch oder ich weiß nicht, woran ich bin. Also die Kinder verlieren den Mut. Nun, es gibt auch den Fall, dass Eltern feste Regeln aufstellen, dass es ihnen wirklich ernst ist mit diesen Regeln. Aber nachdem sie merken, dass das Kind nach dem dritten Tag immer noch nicht die Regel verstanden hat und sich daran hält, verlieren sie dann den Mut und sagen, gut, diese festen Regeln, die bringen auch nichts. Und auch dann sehen wir einfach, Kindererziehung kostet Zeit und man muss konsequent sein. Ja, konsequente Anwendung der Regeln und Zeit gehört natürlich damit zusammen, wenn man konsequent die Regeln anwenden will, dann braucht man vor allen Dingen Zeit. Es gibt Dinge, die lernen Kinder wirklich sehr schnell. Das ist so. Ja. Mein Sohn zum Beispiel hat unheimlich schnell gelernt, bei welcher älteren netten Dame er auf unserer Straße was Süßes bekommt. Ja, er kann also die Straße abgehen und das, ich dachte, das gibt's ja nicht. Der konnte noch kaum laufen, noch nicht richtig, noch nichts reden und sagen, hat er mich da hingenutzt, so seiner Frau, wo klar war, da kriegt er einen Bonbon. Ja? Das hat er drauf, sofort verstanden. Andere Sachen, die verlernen sie eben nicht so schnell. Da muss man dann dranbleiben oder die wollen sie eben nicht so schnell lernen. Und da muss man dann Geduld haben. Zum Beispiel Zähneputzen. Das ist auch so ein einfaches Beispiel, aber ein Kind steht nicht darauf, dass man auf einmal, sobald die ersten Zähnchen da sind, mit der Bürste reingeht und losschraubt. Die schreien, die wehren sich, die wollen das nicht. Die wollen allerhöchstens die süße Zahnpasta runter schleckern und dann ist gut. Der Johannes, das hat er also gelernt, der bekommt jetzt wirklich, der putzt sich selber die Zähne und macht den Mund auf. Ich gab es eine Zeit lang, wo ich ihn geputzt habe und dann habe ich die einfach schön geschrubbt und Gottfried kam vorbei und hat gesehen, wow, wie machst du das? Und die Antwort war einfach, ja, du musst halt mit dem ersten Zahn anfangen und dann einfach konsequent dabei bleiben. Und dann schreien die halt ein halbes Jahr. Irgendwann kommen sie schon, machen den Mund auf und lassen sich es dann machen und verstehen dann sogar der Zahnteufel und so weiter. Ja? Also man braucht da Geduld. Was man aber auch machen kann, das ist dann auch wiederum auf der anderen Seite vom Pferd fallen, ist, man einfach die Kinder und auch sich selbst überfordert. Dass man einfach zu viele Regeln aufstellt. Ja, und auch das bewirkt dann letztendlich Zorn und Mutlosigkeit. Jay Adams in seinem Buch, der schreibt dazu, dass man also allerhöchstens zwei, besser nur eine Regel aufstellen soll. Es geht jetzt nicht darum, dass das Kind jetzt im ganzen Leben lang nur eine Regel, eine Sache lernen soll, sondern erstmal diese eine Sache. Und wenn dann diese eine oder diese zwei Sachen drin sind, wenn das dann stimmt, dann kann man zur nächsten Sache gehen. Ja, er schreibt, Gehorsam und Disziplin kann man besser mit einer Regel lernen, die natürlich beachtet werden muss, als mit 25 Regeln, die doch keiner einhalten. Ja, für ein Kind ist es zu viel, weiß gar nicht mehr, was muss ich jetzt wo halten. Und wenn Eltern dann alle Regeln einhalten wollen und darauf achten müssen, die wären nicht mehr froh. Ja? Und deshalb, es geht ja vor allem darum, dass das Kind gehorsamer lernt. Das erlernt man an einer Regel. Sei es eine ganz einfache Sache, dass ich meinen Finger nicht in die Steckdose stecken kann. Ja, da beginne ich zu lernen, was es bedeutet, auf ein Nein zu gehorchen. Und wenn ich diese Lektion des Gehorsams begriffen habe, dann wird das auch viel, viel einfacher dann in anderen Regeln. So, also das vielleicht zu dem Grundproblem oder zu der Grundgefahr der Erziehung, eben nicht die, dass man da eine Willkür in der Erziehung hat, letztendlich eine mangelnde Erziehung. Darüber hinaus gibt es natürlich noch mehr Dinge, wie die Eltern ihre Kinder zum Zorn reizen können und wie sie mutlos machen können. Und da möchte ich jetzt noch ein paar etwas kürzer erwähnen. Zum Beispiel, indem man die Kinder immer nur kritisiert und fast nie lobt. Und wir denken natürlich, ja, wir wollen doch unsere Kinder auch loben und nett zu ihnen sein und versuchen das, aber es passiert ganz schnell, dass man in diese negative Erziehung reinrutscht. Ganz einfach deshalb, weil das Schlechte, das Fehlverhalten, das fällt einem immer sofort auf. Wenn was zerbrochen wird, wenn was umkippt, wenn was dreckig gemacht wird, das sieht man sofort. Da muss man nicht erst darauf hingewiesen werden. Und das richtige Verhalten, der Gehorsam, das wird dagegen erwartet und nicht sonderlich beachtet, es wird vorausgesetzt. Ja? Die frisch gemischte Küche ist immer noch sauber, naja, das sollte ja eigentlich so sein. Ne? Wenn sie dreckig wird, das ist dann das, was ich sofort merke. Und deshalb kommt man dann schnell dahin, dass man das Kind immer nur noch eben für das, wo es dann die Regeln bricht, kritisiert. Es erfordert letztendlich viel mehr Mühe, das Gute zu loben, als das Schlechte zu missbilligen. Jetzt versetzt euch mal die Lage eines Kindes, oder vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben, aus eurer Arbeit, wo auch immer, wenn man immer nur kritisiert wird, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr. Ja, das nervt. Und das ist nicht gerade ermutigend, da Regeln einzuhalten und gehorsam zu sein. Das macht im Gegenteil eben mutlos. Und interessanterweise ist das Gebot an die Kinder, das, was wir das letzte Mal behandelt haben, nicht negativ, sondern positiv verfasst. Ja, Ehre Vater und Mutter. Das ist kein Verbot, sondern es ist ein Gebot. Und dann gibt es eben gerade zu diesem Gebot an die Kinder noch eine positive Verheißung. Eine Belohnung wird da ausgesprochen. Ja? Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Gott ermutigt Kinder dazu. Und er sagt, ich will euren Gehorsam belohnen. Und wir Eltern sollen es genauso tun. Und das heißt nicht, dass wir jetzt mit verschiedenen Versprechen und Belohnungen die Kinder versuchen zu manipulieren. Manipulation bedeutet ja meistens, dass man die Belohnung oder das Bestechungsgeschenk schon vorher gibt. Ja, und dann mit der Hoffnung, dann macht es das dann auch endlich so. Das heißt es nicht. Das heißt auch nicht, dass man, dass eine Verheißung, ein Versprechen, eine Belohnung die Strafe ausschließt, wenn eben das nicht so ist, wie es sein soll. Nein, es bedeutet, dass wir unsere Kinder ermutigen, indem wir unsere Freude an ihnen zeigen, indem wir einfach ihnen zeigen, dass auf Gehorsam Segen liegt. Dass wir sie loben und belohnen und sie wirklich sehen, ja, wir erfreuen uns daran, es ist uns wirklich eine große Freude, wenn sie gehorsam sind, wenn sie lernen und wenn sie Gott nachfolgen. Eine weitere Sache, wie wir Kinder erzürnen können, ist, wenn man mit ihnen ungerecht umgeht. Ne? Also wenn man zu harte Worte wählt, wenn man unverhältnismäßige Strafen da ausspricht, wenn man einfach zu streng ist. Ja, und auch das kann natürlich schnell passieren, weil wir diese anti-autoritäre Erziehung jetzt alle erlebt haben, mehrere Jahrzehnte, und einfach gemerkt haben, das ist es überhaupt nicht. Und dann geht man eben in die andere Richtung und wird zu so einem Familienpolizisten und ahndet alles und jeden, was nicht bis drei auf dem Baum ist. Und das macht Kindern auch nicht unbedingt Mut, gehorsam zu sein. Das bewirkt auch eher Zorn. Vielleicht kann man damit dann durchsetzen, dass das Kind gehorsam ist, äußerlich. Aber höchstwahrscheinlich wird man damit auch bewirken, dass das Kind sich innerlich umso mehr verhärtet. Ein weiterer Punkt, wie Kinder erzürnt werden können, wie sie den Mut verlieren können, ist die Uneinigkeit zwischen Mutter und Vater. Also Eltern müssen sich über die Regeln und auch die Art und Weise, wie sie die Regeln durchsetzen in der Familie, sie müssen sich da einig sein. Wenn Eltern sich da nicht einig sind, vielleicht sogar wenn Eltern sich da noch vor den Kindern darüber streiten, nun dann ist das natürlich einerseits das gefundene Fressen für die Kinder, denn die lernen es ganz schnell dann das auszunutzen, ihre Eltern gegeneinander auszuspielen. Aber es bewirkt eins auf keinen Fall, dass sie gehorsam lernen, dass sie auf ihre Eltern vertrauen. Weil das Vertrauen leidet darunter. Sie merken, dass sie mit Tricksen und Verhandeln anstatt durch Gehorsam weiterkommen. Und das ist natürlich eine ganz negative Sache für das Vertrauen, für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, das ist Disziplin durch Lautstärke. Also wenn man versucht, durch Lautstärke Disziplin zu erreichen. Und wenn man das versucht, das ist immer auf der Hand dazu, dass man immer lauter und lauter wird, dann wird man früher oder später scheitern. Wisst ihr, ich war ja mal Matrose bei der Marine und war in so einer großen Fregatte. Und da gibt es also keine schönen Fenster und tolle Abteile, sondern da schläft man irgendwo im dritten Unterdeck in so einer kleinen Kabine. Und damit wir dort alle bei 12 jungen Männern auf dem Zimmer auch noch Luft bekommen, ist so eine große Düse über jedem Bett. Direkt über den kleinen Bett, wo du schläfst, so eine große Düse. Da rauscht es Tag und Nacht raus. Nach ein paar Tagen habe ich das überhaupt nicht mehr mitbekommen. Im Gegenteil, als ich nach Hause gekommen bin und wieder im ruhigen Zimmer schlafen musste, das ging gar nicht. Ich hätte mir am liebsten Staubsauger draußen angemacht, damit ich diese Geräuschkulisse habe. Ja? Und Kinder können sich noch viel schneller an Geräuschkulisse gewöhnen. Das ist für sie überhaupt kein Problem. Das heißt, man ist gezwungen, noch lauter zu werden, damit man sich irgendwie durchsetzen kann. Man muss irgendwann anfangen, sehr laut zu werden. Und wenn die Kinder sich dann aber auch wieder daran sehr schnell gewöhnen, kein Problem, dann muss man noch lauter werden. Ihr merkt, es geht immer weiter, weil irgendwann schreit man nur noch den ganzen Tag. Wir hatten unsere Familie, eine Tante, die wurde von ihrem Mann verlassen, die hatte dann 5 Kinder zu Hause. Und das Einzige, was wir von ihr wussten und worüber wir uns lustig gemacht haben und was für uns das Normalste der Welt war, dass sie immer wie so ein Orkan da durch die Gegend ballerte im Haus. Ja? Also für Kinder kein Thema und sich daran zu gewöhnen, aber natürlich schädlich, sehr schädlich. Wir erreichen damit überhaupt nichts Positives, sondern Negatives. Die eigenen Kräfte und Nerven sind ziemlich schnell verbraucht. Und die Kinder reagieren eben nicht mehr auf Worte. Wenn Worten nur laute Worte und lauten Worten nur geschrieene Worte folgen, dann werden Kinder nicht ermutigt, gehorsam zu sein. Sondern auch da verwischen sich die Grenzen. Kinder wissen einfach nicht mehr, woran sie sind. Und damit komme ich zum Schluss und möchte nochmal auf Eli und seine Söhne zu sprechen kommen. Ihr habt ja heute die Lesung gehört und vielleicht gewundert, warum 1. Samuel und diese Geschichte. Vielleicht kanntet ihr die Geschichte auch noch gar nicht oder habt sie vergessen. Es ist ja eine sonderbare Geschichte. Warum habe ich die lesen lassen? Diese Söhne vom Hohepriester Eli, die dann eben auch Priester waren, die haben ihr Amt ausgenutzt und sie haben schrecklich gesündigt. Sie haben gesündigt gegen ihre Eltern, gegen die vielen Israeliten, die ihre Opfer brachten und natürlich gegen Gott. Und Eli hat das alles gesehen, hat es mit angesehen. Und dann steht dort, Eli hat mit ihnen gesprochen. Er hat gesagt, Leute, das geht doch nicht. Aber nicht mehr. Das nächste, was wir dann gehört haben, war, dass Gott jemand zu Eli schickte, der das Gericht aussprach und gesagt hat, Eli, hör mal zu, indem du deinen Söhnen nicht gewehrt hast, indem du dann nicht wirklich eingeschritten bist, hast du dich sogar daran beteiligt. Und das Gericht wird folgendes sein, deine ganze Familie wird gerichtet werden, deine Söhne werden an einem Tag sterben. Nun, man könnte jetzt sagen, der Eli hat aus lauter Liebe, aus Zuneigung, ist er nicht so hart mit seinen Söhnen gewesen, er hat ihnen einiges durchgehen lassen, er hat sie gedeckt. Aber war das wirklich Liebe? Letztendlich hat er sie in den Tod laufen lassen, weil er nicht konsequent war. Wenn wir in die Sprüche schauen zum Thema Kindererziehung, dann werden wir auch immer wieder eine Sache finden, dass gesagt wird, wer sein Kind liebt, der züchtigt es, der erzieht es. Wir könnten es auch sagen, wer sein Kind liebt, der ist konsequent und er nimmt sich die Zeit, sein Kind wirklich zu erziehen. Inkonsequenz, Willkür, Mängel an festen Grundsätzen, Unzuverlässigkeit, das alles, das ist das Hauptproblem. Das ruft in Kindern Zorn hervor und das macht sie mutlos. Um dagegen zu wirken, müssen wir Zeit anwenden, müssen konsequent sein. Und indem wir das machen, drückt sich unsere wirkliche Liebe zu den Kindern aus. Und wenn wir jetzt auf unseren himmlischen Vater schauen, wenn wir auf Gott schauen, wie er uns als seine Kinder erzieht, dann sehen wir genau das. Er ist treu und konsequent. Und er nimmt sich viel Zeit. Schaut die Erziehungswege mit dem Volk Israel. Wie viel Zeit hat er sich genommen? Und er sagt uns im Neuen Testament, das ist alles für euch aufgeschrieben, damit ihr daraus lernt. Wie viel Zeit nimmt sich Gott in unserem Leben? Wie geht uns immer wieder nach, obwohl wir immer wieder sündigen, immer wieder fallen? Gott ist treu und konsequent. Treu und konsequent in seinem Gerichtswort, treu und konsequent in seinem Gnadenwort. Und das ist das, was uns ermutigt, an ihn zu glauben und auf ihn zu vertrauen. Auf Gott können wir uns verlassen. Und sein Name, das hatten wir heute auch schon im Bekenntnisunterricht, sein Name, Yahweh, übersetzt, ich bin, der ich bin, der drückt ja das aus, dass er treu ist, dass er sich nicht verändert, sondern dass er immer der ist, der er ist. Und diese Treue wird uns Gott in seinem ganzen Wort hindurch deutlich machen und am allermeisten macht er uns das in dem deutlich, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Dort hat Gott nach seinem Wort das Gericht über unsere Sünden vollzogen und dort hat Gott auch nach seinem Wort, nach seiner Verheißung, seine Gnade erwiesen. Und hat es gemacht, indem Christus die Strafe für unsere Schuld getragen hat, indem er dieses Gericht, was kommen musste über die Sünder, auf sich genommen hat, indem er uns nun unsere Sünden vergibt und uns ewiges Leben schenkt. Eine feste und unzerbrüchliche Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Ewiges Leben, von der Bibel selbst definiert, bedeutet, dass wir eine feste, unzerbrüchliche, ewige Beziehung mit Gott haben. Was Gott uns zusagt, das hält er auch. Er ist treu, er liebt uns und er sorgt für uns. Und deshalb sollen wir ihn von ganzem Herzen fürchten und deshalb dürfen wir auch von ganzem Herzen auf ihn vertrauen. Und wenn wir müde werden in der Erziehung, oder wenn wir selber wütend und zornig werden, das passiert nur allzu schnell, dass man einfach müde wird, dass man wütend wird über die eigenen Kinder, dann müssen wir uns das vor Augen halten, was Christus für uns getan hat, seine Liebe und seine Treue zu uns. Und so wie unsere Kinder auf unsere Erziehung oftmals mit Rebellion reagieren, die uns dann eben müde und zornig macht, so reagieren wir genauso zu Gott. Das ist nur ein Spiegelbild für uns selbst. Wenn wir diesen Verbindungen dann ziehen, dann sollte uns das Kraft geben, Mut geben, ja, treu machen, dass wir einfach sehen, Gott ist so treu mit uns und deshalb sollen auch wir so treu und so konsequent mit unseren Kindern sein. Je mehr Kinder diese Liebe und Treue bei ihren Eltern, bei ihren Großeltern, bei ihren Paten, bei allen anderen Erwachsenen, mit denen sie zu tun haben, auch hier in der Gemeinde, je mehr sie diese Liebe und Treue erfahren, desto tiefer wird ihr Vertrauen zu den Eltern. Auch wenn die Eltern Regeln aufstellen, die den Kindern noch nicht gleich passen. Auch wenn die Eltern die Kinder bestrafen, wenn die Kinder diese Regeln brechen. Und noch etwas, wenn Kinder diese göttliche Liebe und Treue bei ihren Eltern sehen, dann wird nicht nur das Vertrauen in ihre Eltern gestärkt, sondern wird ihr Vertrauen in Gott gestärkt. Und das ist das lohnende und wunderbare Ziel.